Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute Morgen stellen unter ein Wort aus dem Matthäusevangelium, und zwar Matthäus Kapitel 28, und wir lesen dazu die ersten 10 Verse. Matthäus 28, die Verse 1 bis 10. Wir hören das Wort Gottes. Nach dem Sabbat aber, als der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, trat herzu, wälzte den Stein von dem Eingang hinweg und setzte sich darauf. Und sein Aussehen war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Vor seinem furchtbaren Anblick aber erbebten die Wächter und wurden wie tot. Der Engel aber wandte sich zu den Frauen und sprach: Fürchtet ihr euch nicht? Ich weiß wohl, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht den Ort, wo der Herr gelegen hat. Und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er aus den Toten auferstanden ist. Und siehe, er geht euch voran nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen schnell zum Grab hinaus mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und als sie gingen, um es seinen Jüngern zu verkündigen, siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt. Sie aber traten herzu und umfassten seine Füße und beteten ihn an. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht, geht hin, verkündet meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen sollen, dort werden sie mich sehen. Gemeinde unseres auferstandenen Herrn und Heilandes Jesus Christus, wir feiern heute Ostern. Wir feiern heute den Auferstehungstag Christi. An diesem Tag erinnern wir uns in einer besonderen Weise daran, dass Gott der Vater seinen Sohn Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat. Dass Christus leiblich auferstanden ist, und zwar 3 Tage, nachdem er nach seinem bitteren Tod am Kreuz in das Grab des Josef von Arimathia gelegt worden war. Und der Abschnitt aus dem Wort Gottes, den wir eben gerade gelesen haben, er bezeugt dies. Jesus Christus ist auferstanden. Aber wenn wir am heutigen Tag an die Auferstehung Christi denken, ja, wenn wir dieses Geschehen feiern, dann sollten wir eines nicht vergessen, nämlich dass jeder Sonntag ein Zeugnis der Auferstehung Christi ist. Nicht wahr? Der Grund, dass die neutestamentliche Gemeinde des Herrn nicht mehr am siebten Tag, am Sabbatstag zusammenkommt zum Gottesdienst, sondern am ersten Tag. Das hat darin seine Ursache, dass Christus an diesem Tag aus den Toten auferstanden ist. Nicht? Diese Überzeugung, sie dringt unmittelbar nach der Auferstehung zu den Jüngern Jesu durch. Bereits am nächsten Sonntag, am darauffolgenden Sonntag, also kaum hatten die Jünger vernommen, dass Jesus auferstanden ist, dann, so heißt es im Johannesevangelium, kamen die Jünger am ersten Tag der Woche zusammen. So lesen wir es im 20. Kapitel des Johannesevangeliums. Zunächst waren die Jünger noch voller Furcht. Sie verschlossen ihre Türen aus Angst vor den Juden. Aber sie kamen genau an dem Tag zusammen, an dem Christus auferstanden ist. Am ersten Tag der Woche und das bereits eine Woche später. Noch eine zweite Vorbemerkung. Meine Brüder und meine Schwestern, wenn die Gemeinde am Sonntag zusammenkommt, und so auch heute, dann ist das ein Fest, dann feiert die Gemeinde. Aber was feiert sie eigentlich? Die Christen, sie feiern nicht irgendeinen religiösen Bewusstseinszustand. Sie feiern nicht eine religiöse Idee, sondern sie feiern tatsächlich die leibliche Auferstehung des Sohnes Gottes aus den Toten. Und damit feiert die Gemeinde denjenigen, der durch seine leibliche Auferstehung dem Tod die Macht genommen hat, den Tod besiegt hat und damit denen, die ihm glauben, die Christus glauben, den Zugang zum ewigen Leben, zur Gemeinschaft mit Gott eröffnet hat. Also wenn wir von der Auferstehung Christi sprechen, dann sprechen wir von seiner leiblichen Auferstehung. Diese Überzeugung einer leiblichen Auferstehung ist unter den Religionen einzigartig. Keine andere Religion vertritt das. Sicher nicht die fernöstlichen Religionen wie der Buddhismus, aber auch nicht der Islam. Mehr noch, das Bekenntnis zur leiblichen Auferstehung Christi ist nicht nur religionsgeschichtlich gesehen etwas Einzigartiges. Vielmehr ist diese leibliche Auferstehung essentiell für unseren Glauben. Ich kann es auch anders sagen. Jede Aussage im Neuen Testament ist gleichsam grundiert von dem Wissen, von der Überzeugung, von der Tatsache, dass Jesus Christus aus den Toten auferweckt ist. Wir haben es eben gerade gelesen im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, wo Paulus sagt, wenn Christus nicht auferweckt wäre, so wäre euer Glaube eitel. Er wäre leer, er wäre nichtig, er wäre ein eitler Wahn, denn dann wäret ihr noch in euren Sünden. Auch die, die in Christus entschlafen sind, sie wären verloren, sie hätten keine Hoffnung. Paulus sagt, wenn wir allein in diesem Leben auf Christus Hoffnung hätten, wir wären die elendsten von allen Menschen. Nun gibt es ja bekanntlich Leute, manche bezeichnen sich sogar als Christen, vielfach sind sie sogar Theologieprofessoren, die leugnen die leibliche Auferstehung Christi aus den Toten. Diese Leute lesen selbstverständlich die Auferstehungsberichte auch. Aber sie wollen das, was hier berichtet wird, nicht wahrhaben und suchen deswegen nach Erklärungen, um dieses wegzudeuten. Ich will einmal drei solcher Deutungen aufzählen. Zum Beispiel behaupten sie, Jesus Christus sei gar nicht richtig gestorben. Er sei nur bewusstlos gewesen oder habe in einem Koma gelegen. Die Menschen hätten ihn in ein Grab gelegt und nach einer Weile hat er es fertig bekommen, aus dem Grab zu entweichen. Nun einmal abgesehen davon, dass dies nirgendwo berichtet wird, wirft eine solche Theorie natürlich Fragen auf. Wie kam Jesus aus dem Grab, er, der kurz vorher doch gekreuzigt worden war? Eine furchtbare Martha. Vergessen wir auch nicht, er bekam einen Lanzenstich und vorher wurde er gefoltert. Er hätte es dann fertig bringen müssen, den Stein wegzuwälzen. Und dann hätte es ihm auch gelingen müssen, sich an den römischen Wachsoldaten vorbeizuschleichen. Und dann hätte er in seinem Zustand zu den Jüngern gehen müssen, ihnen erzählen müssen, sie sollten von nun an bis an die Enden der Welt die Botschaft tragen, und zwar getrennt voneinander, er sei von den Toten auferstanden. Und diese hätten das auch noch getan. Andere ungläubige Theologen geben zu, dass diese Theorie nicht sonderlich überzeugend ist. Und sie suchen deswegen einen anderen Ausweg. Sie sagen, die Frauen, die seien so emotionalisiert gewesen. Ihre Augen seien so voller Tränen gewesen. Außerdem sei es ja früh am Morgen gewesen, also noch in der Dämmerung. Kurzum, sie seien zum falschen Grab gelaufen. Und dieses Grab, das sei noch leer gewesen. Und dann hätten sie da einen kleinen Jungen auf dem Grab sitzen sehen, den sie für einen Engel gehalten hätten. Und durch den Schock dieser unerwarteten Begegnung kam bei ihnen dann die Idee auf, Christus sei auferstanden. Aber das Problem bei dieser Theorie ist nicht nur, dass auch davon auch nur andeutungsweise nichts in den Quellen steht, sondern dass wir nach allen uns zur Verfügung stehenden Berichten wissen, dass die Frauen genau wussten, wo Christus hingelegt worden ist. Lukas, der Evangelist Lukas, berichtet ausdrücklich, dass die Frauen Jesus zu der in Felsen gehauenen Gruft begleiteten, als er dort hingelegt wurde, und genau besahen, wo er hingelegt wurde. Und dann ist das Problem bei dieser Theorie auch noch mit dem Engel, der ausdrücklich verkündete, kommt und seht, wo der Herr gelegen hat. Johannes berichtet auch, dass auch einige Jünger zum Grab kamen. Erst kam Johannes und dann Petrus. Auch sie hätten sich ja dann im Grab irren müssen. Danach erschien Christus 10-mal innerhalb der nächsten 40 Tage, also bis zu seiner Himmelfahrt, und zwar verschiedenen Jüngerkreisen. Wie will man das erklären? Als Halluzinationen? Auf jeden Fall müsste man dann annehmen, dass über 500 Menschen auf einmal Halluzinationen gehabt hätten. Denn Paulus gibt einmal in der Gemeinde von Korinth zu bedenken, nicht dort hatten einige Zweifel an der Auferstehung, dass Christus nach seiner Auferstehung vielen Menschen, einmal 500 auf einmal, erschienen ist. Und er fügt hinzu, die meisten von ihnen leben noch. Etliche sind schon gestorben, aber die meisten leben noch. Mit anderen Worten, ihr könnt hingehen und sie fragen. Nicht wenige, namentlich deutsche Theologen, bemühen sich gar nicht, ihren Unglauben mit den Auferstehungsberichten in Übereinstimmung zu bringen, sondern sie behaupten, so etwa vor 60 Jahren Rudolf Bultmann. Die Botschaft, dass ein Toter auferstanden sei, das kann man einem modernen Menschen gar nicht mehr zumuten. Nicht ähnlich vertrat es vor ungefähr 10 Jahren und damit keineswegs sehr originell der Göttinger Theologieprofessor Lüdemann. Einer der Schüler von Bultmann formulierte einmal recht flapsig, dass die Knochen im Grab geblieben seien. Das verstehe sich doch von selbst. Der Auferstehungsbericht im Evangelium nach Matthäus, aber auch in den anderen Evangelien, das ist ein Mythos, ein Märchen, so behaupten sie. Und auf die Idee, so einen Mythos zu gestalten, seien die Jünger gekommen, angesichts des Schocks, den der Karfreitag bei ihnen verursacht hat. Und mit diesem Auferstehungsmythos wollten die Jünger ihre Enttäuschung darüber verarbeiten, dass Jesus von Nazareth offensichtlich doch nicht der Messias sei, dass sie sich offensichtlich geirrt hätten. Aber auch dazu ist zunächst einmal zu sagen, die Abschnitte des Neuen Testamentes, in denen über die Auferstehung Christi berichtet wird, vermitteln bei auch nur halbwegs nüchternem Lesen den Eindruck, hier werden Tatsachen berichtet. Hier wird über Ereignisse berichtet, die beobachtet worden sind. Und abgesehen davon, dass diese Mythos-Auffassung sich absolut nicht aus den Berichten, aus den Auferstehungsberichten ergeben, müsste man hier annehmen, dass die Jünger im Anschluss daran die Strapazen auf sich nahmen, die Botschaft, Christus sei von den Toten auferstanden, bis an die Enden der Welt zu tragen in dem Wissen, Jesus ist gar nicht auferstanden. Das alles ist nur Betrug. Und im Übrigen weist uns die Heilige Schrift darauf hin, schockiert waren die Frauen, die Jünger, eigentlich gar nicht so sehr wegen des Karfreitags. Da waren sie geflohen, bereits bei der Gefangennahme. Petrus, der Jesus dann auch mit seinem gewissen Abstand folgte, hatte ihn dreimal verleugnet. Nein, der Schock, der Schrecken, der kam erst angesichts des leeren Grabes. Bei der Auferstehung also. Als die Frauen zum Grab kamen, da hatten sie sich bei all ihrer Trauer mit dem Tod Jesu bereits abgefunden. Es ging darum, dem Toten noch Spezereien und Gewürze ins Grab zu legen, damit er nicht so schnell anfängt zu stinken. Aber lassen wir es bei diesen drei Theorien. Der Glaube, er war schon immer sehr fantasievoll. Wenn wir auf den Zusammenhang dieses Abschnittes achten, auf den wir heute hören wollen, dann fällt eines auf, und so viel ist deutlich. Die Ablehnung der Auferstehung Christi, der Unglaube, er ist nicht eine neuzeitliche Angelegenheit. Faktisch hat sich nicht viel verändert. Die leibliche Auferstehung Christi ist nicht etwas, das nur dem neuzeitlichen, dem sogenannten modernen Lebensgefühl zu widersprechen scheint, sodass man dem sogenannten heutigen Menschen meint, das nicht mehr zumuten zu können, dass ein Toter wieder auferstanden ist, sondern die Auferstehung ist etwas, das schon damals die Menschen nicht glauben wollten. Nicht denken wir an die hohen Priester, die Theologen der damaligen Zeit. Sie kamen von den Sadduzäern, die hohen Priester, und die Sadduzäer glaubten nicht an die Auferstehung der Toten. Und nachdem die römischen Wachsoldaten, wie heißt es hier, wie tot zur Erde gefallen waren, als der Engel erschien, Da eilten sie zu den hohen Priestern, erschrocken, verängstigt. Und dann heißt es in Vers 11, sie verkündeten den hohen Priestern alles, was geschehen war. Und was taten diese Theologen? Was fingen sie jetzt an mit dem, was sie da gehört hatten von den römischen Wachsoldaten? Das heißt, sie versammelten sich mit den Ältesten und hielten Rat. Und sie gaben den Soldaten Geld genug und sagten, sprecht, seine Jünger kamen bei Nacht und stahlen ihn, während wir schliefen. Und wenn dies dem Landpfleger zu Ohren kommt, so werden wir ihn beschwichtigen und machen, dass ihr ohne Sorge seid. Mit anderen Worten, es kommt zu einer einberufenen Versammlung der höchsten theologischen Würdenträger. Und diese Herren, sie verabreden sich, dass das, was dort an diesem Morgen geschah, auf keinen Fall bekannt werden darf. Und so kommen sie auf die zusammenfantasierte Geschichte, dass der Leib Christi gestohlen worden ist. Die Ironie dabei ist, gerade um diesen Diebstahl zu verhindern, hatten ja die hohen Priester und Pharisäer von Pilatus um diese Wache gebeten. Sie hatten ihre Bitte um diese Wache gerade damit begründet, dass sie sagten, dass auf diese Weise der Leib Jesu nicht gestohlen werden soll. Und alles, was sie nun erreicht hatten, es war fehlgeschlagen. Im Gegenteil, als die Wachen zu den hohen Priestern gingen und ihnen mitteilten, was passiert war, dadurch mussten sie selbst gewissermaßen die Ersten sein, die die Auferstehung Christi bezeugten. Halten wir fest, die Auferstehung Christi, die leibliche Auferstehung, darüber sprechen wir. Sie wurde immer schon geleugnet. Darin hat sich nicht viel geändert. Aber gegenüber allem Leugnen der Auferstehung Christi berichtet unser Abschnitt aus dem Wort Gottes ruhig, unaufgeregt, ohne Pathos, die Ereignisse rund um die Auferstehung des Sohnes Gottes aus den Toten. Und diese Ereignisse, die sind nicht nur ein Ärgernis für all diejenigen, die die Auferstehung Jesu leugnen, die es nicht wahrhaben wollen. Schauen wir uns mal die Jünger an. Auch sie glaubten ja zunächst keineswegs an die Auferstehung. Sie waren betrübt. Die Jünger, auch sie verstanden nicht, was Jesus ihnen gesagt hatte, als er von seiner Auferstehung nach 3 Tagen gesprochen hatte. Bis Johannes hineinging in das Grab und die Tücher dort zusammengewickelt sah, wie das Johannes-Evangelium berichtet. Es sah keineswegs nach einem Raub aus, oder? Und als ihnen die Auferstehung Christi von den Frauen berichtet wurde, da ist es zunächst von den Jüngern, sie zweifelten. Sie glaubten es nicht. Und Thomas, der bei der ersten Begegnung zwischen dem Herrn Jesus und seinem Jüngerkreis nicht anwesend war, dieser ungläubige Jünger sagte, es sei denn, dass ich in seinen Händen das Wundmal der Nägel sehe und meine Finger in das Wundmal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, sonst werde ich nicht glauben. Und auch die Jünger, und auch die Frauen, als sie zum Grab kamen, sie hatten alles andere im Sinn, nur nicht einem Auferstandenen zu begegnen. Sie wollten das Grab sehen. Sie waren umgetrieben von der Sorge, wer wälzt uns den Stein da weg. Die Frauen, sie denken an diesen tonnenschweren Felsblock, an das menschliche Hindernis. Vielleicht findet man auch unterwegs jemanden, der dabei ihnen behilflich sein kann. Sie schauten sich um. Aber sie waren nicht gekommen, um einem Auferstandenen zu begegnen. Sie waren gekommen, um in das Grab zu gehen und dort noch Bestattungsmaßnahmen durchzuführen. Noch einmal, auch die Frauen, sie gingen nicht zum Grab, weil sie meinten, nun dem Auferstandenen zu begegnen. Das Gegenteil war der Fall. Sie waren völlig davon überzeugt, dass sich der Körper Jesu noch im Grab befand. Und sie wollten diesen Körper salben, um so ihren letzten Bestattungspflichten nachzukommen. Und in dieser Situation bricht ein Erdbeben aus. Matthäus berichtet, ein Engel vom Himmel steigt herab und rollt den Stein weg und setzt sich darauf. Und man könnte sagen, ihre Sorge ist damit geklärt. Auf jeden Fall aber, das Weggerolltsein dieses Steines, es ist das erste Indiz, der erste Hinweis für die Auferstehung Christi. Es war ein tonnenschwerer Stein. Und dieser Stein, er konnte nicht so einfach weggerollt werden. Noch nicht einmal von einem Mann, einem Wachsoldaten. Und er konnte ganz sicher nicht von den Frauen weg bewegt werden. Und dazu kommt noch etwas anderes. Die Wachsoldaten, sie bekamen Panik. Sie fielen, wie heißt es hier, ohnmächtig zu Boden, wie tot. Und auf noch etwas wollen wir hier achten. Matthäus beginnt diesen Auferstehungsbericht mit einem Siehe, Vers 2, und siehe, es geschah. Man hat den Eindruck, der Evangelist Matthäus, er sucht nach Worten, um seinen Lesern klarzumachen, dass das, was hier berichtet wird, nicht menschlicher Fantasie entsprungen ist. Hier fantasiert keiner rum. Das, was hier berichtet wird, das sind nicht die Spiegelungen eines Träumers, sondern das sind ganz sinnenfällige Ereignisse. Hier wird berichtet, was gewöhnliche Menschen, die absolut nicht mit dem, was sie da wahrnehmen, gerechnet haben, dann sehen. Ein Erdbeben, eine enorme Erschütterung, dort wo Josef von Arimathia den Leib Jesu abgelegt hatte. Ein Engel vom Himmel steigt herab wie ein Blitz, so schnell, so erschreckend, so sah er aus. Und die Bewacher des Felsengrabes, sie schrocken sich zu Tode. Sie wurden wie Tote, sie bebten vor Angst. Und das alles sahen diese Frauen. Und dann sahen sie dann Jesus aus dem Grab hervorkommen, so wie das häufig auf Bildern, auf Gemälden festgehalten worden ist im Laufe der Jahrhunderte. Nahmen sie dann den Augenblick wahr, wie Christus triumphierend wie eine Art Lichtgestalt aus dem Grab tritt? Es ist ganz aufschlussreich, dass uns das nicht berichtet wird. Die Auferstehung selbst, das Wiederlebendigwerden des toten Körpers Christi, nein, das nahm kein Mensch wahr. Und darum wird es auch nicht mitgeteilt, hier von den Augenzeugen. Die Antwort auf die Frage, wie Christus auferstanden ist, die erhalten wir nicht. Es wäre auch damit eigentlich uns nicht gedient. Aber dass Christus leiblich auferstanden ist, das ist die große Nachricht an diesem Ostermorgen. Natürlich hätte Jesus aus seinem Grab kommen können, ohne dass der Stein von einem Engel weggewälzt worden wäre. Er hätte selbstverständlich auch durch die Wände gehen können. Materie war für ihn, den Sohn Gottes, kein Hindernis mehr. so wie er später dann auch zu den eingeschlossenen Jüngern hineinkam und sie begrüßte mit Friede euch. Christus hätte doch selbst den Stein wegwälzen können. Das hier berichtete Erdbeben und das Wegwälzen des Steins durch den Engel war nicht der Weg, um Jesus den Weg zu ebnen. Vielmehr war es ein Zeichen für die Menschen, damit sie hineingehen konnten und sehen konnten, dass das Grab verlassen war, dass im Grab kein toter Leib mehr war, sondern dass das Grab leer war. Achten wir darauf, wie der Engel den Frauen die Auferstehung Christi verkündet. Ich weiß, so sagen sie, dass ihr Jesus sucht, den Gekreuzigten. Und dann erzählt der Engel einfach, Jesus ist nicht hier, er ist auferstanden. Und zwar, das fügt er hinzu, so wie er gesagt hat. Auch hier fällt auf. Zunächst einmal, der Engel sagt das so, als wenn es das Normalste von der Welt wäre. Ohne Emotion. Ist dem Engel nicht klar, dass hier etwas Gewaltiges geschehen ist an diesem Ostersonntag? Doch, das ist ihm klar. Aber er wusste auch, was Gott einmal dem Abraham sagte, sollte Gott dem Herrn irgendetwas unmöglich sein? Und außerdem erinnert der Engel die Frauen dezent, aber unüberhörbar daran, dass das geschehen ist hier, was Christus ihnen lange vorher gesagt hatte. Christus ist auferstanden, so wie er es gesagt hat. Zu Ostern gehört also die Erinnerung an das, was Jesus vor seiner eigentlichen Passion gelehrt hatte. Der Engel erteilt hier keine Neuigkeit mit. Es war alles verkündet worden. Insofern liegt auch ein Vorwurf in dem, was der Engel den Frauen hier sagte. Ähnlich wie Jesus es einmal den Emmausjüngern sagen musste, ihr trägen Herzens, allem zu glauben, was geschrieben steht. Was sucht ihr denn, Jesus, noch im Grab? Und erinnert euch einmal an das, was geschehen ist. An das, was ihr erlebt habt. Wisst ihr noch? Das Töchterchen des Jairus. Der Jüngling zu Nain. Oder die Auferweckung des Lazarus. Und so sagt der Engel hier weiter, kommt her, seht die Stätte, wo der Herr gelegen hat. Nein, was die Frauen hier zu sehen bekommen hatten, das war keine Grabschändung, sondern das war ein leeres Grab. Und erst als sie das leere Grab gesehen hatten, erhalten sie den Auftrag. Geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist. Der Engel, er schickt die Frauen zu den Jüngern, denn bald müssen diese hinaus in die Welt, um zu verkünden, Jesus Christus ist auferstanden. Und von nun an wird das Ereignis der Auferstehung die zentrale Botschaft der Apostel sein. So lesen wir es bereits zu Pfingsten. Den Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott auferweckt aus den Toten. Und immer wieder lesen wir es in der Apostelgeschichte, in den Briefen. Die Frauen, sie gingen dann weg vom Grab. Und zwar, wie es hier heißt in Vers 8, mit Furcht und mit großer Freude. Zunächst war am Auferstehungstag keineswegs Freude da. Sondern wenn eine Emotion dort da war, dann war es Furcht. Dann war es Beklemmung. Über die Wächter heißt es, dass sie aus Furcht vor ihm, vor dem Engel, bebten. Vers 4. Und den Frauen, ruft der Engel zu: Fürchtet ihr euch nicht? Also die Frauen, sie fürchteten sich auch. Sie erschraken, sie schlugen ihre Angesichter nieder zur Erde. Sowohl die Wächter als auch die Frauen, sie fürchteten sich angesichts der schreckenverbreitenden Engel. In diesem Punkt also bestand überhaupt kein Unterschied zwischen den Frauen und den Wächtern. Der Unterschied beginnt erst im Folgenden. Die Wächter, sie sanken zu Boden und sie fliehen dann, erschrocken, entsetzt. Sie hegen nur einen Gedanken, nur weg hier. Bitte bedenken wir, das waren römische Soldaten, deren Furchtlosigkeit normalerweise bekannt war. Sie hatten den Auftrag, dieses Grab zu bewachen. Die Frauen, ja, sie fürchteten sich auch. Angesichts dessen, was sie da gerade erlebt hatten. Aber sehr schnell kommt da eine Freude hinzu. Jesus ist auferstanden. Jesus hat dem Tod die Macht genommen. Nach dem Grundtext heißt es in Matthäus 28 eigentlich: Fürchtet euch nicht ihr. Das ist betont. Von daher könnte man ergänzen, dass die Wächter ruhig Angst haben, die römischen Wachsoldaten. Aber ihr habt keinen Grund zur Furcht. Denn ihr habt Jesus, den Gekreuzigten, gesucht. Nun teile ich euch das mit, was ihr eigentlich hättet wissen sollen. Jesus, er ist auferstanden. Kommt, seht die Stätte, wo der Herr gelegen hat. Aber ihre Furcht weicht damit keineswegs schlagartig. Aber allmählich überwiegt die Freude. Sie gingen weg vom Grab mit Furcht und mit großer Freude. Konnten diese Frauen das alles so glauben, was sie da gehört hatten? Sie liefen schnell und plötzlich auf dem Weg weg vom Grab. Da begegnet ihnen Jesus. Und was sagt Jesus zu ihnen? Er verhält sich so normal. Das heißt hier, er sagt ihnen: Seid gegrüßt. So wie wir sagen würden: Guten Morgen. Aber dieser alltägliche Gruß, wie klingt er nun herrlich? Im Sinn von: Freut euch. Es ist Jesus, der ihnen begegnet. Derselbe, der in das Grab hineingelegt wurde. Sie sehen ihn. Sie hören ihn. Sie fassen ihn an. Es heißt hier, sie traten herzu und umfassten seine Füße und huldigten ihm. Das heißt, sie warfen sich vor ihm nieder. Das ist gewissermaßen der Krönungsbeweis von Ostern. Wir haben Jesus gesehen. Wir haben ihn gehört. Wir haben ihn angefasst. Jesus erlebt. Er ist wirklich, er ist tatsächlich auferstanden. Was die Frauen bis dahin mit ihren Ohren gehört hatten, nun dürfen sie seine Füße umfassen und ihn anbeten. Heute würde man vielleicht sagen, er tritt ihnen entgegen, sodass sie die Auferstehung Jesu verifizieren konnten. Und was sagt Jesus ihnen? Er sagt ebenfalls: Fürchtet euch nicht. Und wie klingen diese Worte nun herrlich? Bestimmt nicht alltäglich. Und dann gibt der Herr den Auftrag diesen Frauen, den die Engel ihnen schon vorher gegeben hatten: Geht zu den Jüngern. Nein, bezeichnenderweise nennt der Herr hier seine Jünger meine Brüder. Ist uns das aufgefallen? Diejenigen, die nicht mit Christus im Garten Gethsemane gewacht und gebetet hatten, als er den Kelch, den Zorneskelch von seinem Vater empfing. Diejenigen, die ihn verlassen hatten, als er abgeführt wurde. Diejenigen, die ihn verleugnet hatten, wie Petrus. Diese Leute, nennt Jesus hier, meine Brüder. Der Fürst des Lebens, er schämt sich nicht, diese Leute Brüder zu nennen. So lesen wir hier. Und auch sie sollen ihn sehen, sollen mit ihm sprechen. Und zwar dann in Galiläa. Und so erhalten die Frauen den Auftrag, die Jünger, die Brüder des Herrn, auch dorthin zu bestellen. Stellen wir uns einmal vor, die hohen Priester und die Ältesten, sie wären an diesem Ostermorgen den Frauen begegnet. Und die Würdenträger hätten den Frauen gesagt, ach, was ihr da berichtet, das ist nicht zu glauben. Was hätten diese Frauen wohl den Männern gesagt? Überlegen wir einmal, Erdbeben, Wächter, Engel, Jesus. Sie hätten geantwortet, mag sein, dass ihr das nicht versteht oder nicht verstehen wollt, aber Jesus lebt. Wir haben ihn gesehen, gehört, wir haben ihn gesprochen, ja, wir haben ihn angefasst. Und das Gleiche können wir auch heute denjenigen sagen, die uns begegnen, ob diese Männer nun aus der Christenheit kommen oder ob sie erklärte Atheisten sind, ob sie ungläubige Bekannte oder Verwandte oder Arbeitskollegen sind. Aufgrund der Auferstehungsberichte dürfen wir glauben, dürfen wir es bezeugen. Jesus Christus erlebt. Er ist aus den Toten auferstanden. Es gibt im Evangelikalismus einige Lieder, die fragwürdig sind. Eines davon nenne ich einmal. Da heißt es in einer Strophe, er lebt, du fragst, wie weiß ich, dass er lebt? Er lebt im Herzen mein. Ich halte dies für ein sehr gefährliches Lied. Ich halte es deswegen für gefährlich, weil die Schrift uns niemals bei der Frage der Auferstehung Christi auf unser Herz verweist, auf unsere inneren Gefühle oder Bewusstseinszustände. So zu argumentieren, das wäre eine Form von Mystik. Bitte missverstehen Sie mich hier nicht. Es ist nicht völlig falsch zu sagen, ich weiß, dass der auferstandene Herr lebt. Er tröstet mich in meiner Einsamkeit. Er hat mir meine Schuld vergeben. Aber, und das ist wichtig, das Wort Gottes, es nennt Gründe. Es verweist auf Augenzeugen, die den Auferstandenen gesehen haben. Die Heilige Schrift, sie gibt uns Berichte von Augenzeugen. Sehr sachliche, sehr emotionslose Berichte und keine subjektiven Bewusstseinszustände. Paulus kann der Gemeinde von Korinth noch sagen, es gibt doch einige von den 500, die Mehrheit, die leben noch, geht hin, fragt sie. Christen, sie fallen nicht zurück auf menschliche Gefühle, auf subjektive Stimmungen, wenn es um die Heilstatsachen geht. Es scheint geradezu, dass Matthäus in seinem Bericht auf diese Zweifel eingeht und zahlreiche Hinweise für die Faktizität der Auferstehung nennt, bis dahin, dass die Frauen Jesus Christus angefasst haben. In Wahrheit, und darauf ist von Historikern schon mehrfach hingewiesen worden, gibt es kein Ereignis aus der Antike, das so gut bezeugt ist, für das so viele Quellen wir haben, wie für die Auferstehung Christi. Und wenn ich das so formuliere, dann nicht deswegen, weil ich Sie durch die historischen Berichte von der Auferstehung Christi überzeugen möchte. Gewissheit bekommen wir nicht durch die historischen Fakten. Die bekommen wir durch den Heiligen Geist. Aber wir sollten eines nicht vergessen. Die historische Faktizität ist die Voraussetzung für das Erhalten der Gewissheit. Christus ist nicht auferstanden, weil dieses bis heute verkündet wird, sondern seine Auferstehung, sie wird verkündet, sie wird geglaubt, weil das geschehen ist, weil Christus leiblich auferstanden ist. Die Tatsache der Auferstehung Christi lehrt uns dann auch zu leben in der Wirklichkeit dieses lebendigen Herrn. Wenn ein Bruder, wenn eine Schwester im Herrn gestorben ist und du ihn vielleicht auf der letzten Wegstrecke zum Grab begleitest, hinter dem Sarg hergehst, dann darfst du bei aller Trauer, bei allem Schmerz die Hoffnung auf seine und auch auf deine Auferstehung haben, die gegründet ist in der Auferstehung Christi. Das mag auch ein Grund sein, warum die Aufforderung, sich nicht zu fürchten, keine Angst zu haben, so auffällig häufig im Bericht von der Auferstehung Christi in den Vordergrund tritt. Und so ist das Feiern von Ostern, das Feiern der Auferstehung Christi, viel weniger harmlos, als wir es heute zu feiern gewohnt sind. Und vielleicht wäre es zunächst einmal besser, bei der Osterfurcht zu bleiben. Zunächst. Ostern, das ist der Angriff des Lebens auf den Tod und der Sieg über den Tod. Und wenn bei der Öffnung des Grabes die Erde in einem lokalen Beben erschüttert wurde, dann ist das ja nur ein Hinweis auf das noch ganz andere Beben, das der Auferstandene mit seinem Ostersieg verursacht hat. Nicht hätte man damals schon Seismographen gehabt, dann hätte man festgestellt, dass die Erde bebte. Es war ein großes Erdbeben, wie Matthäus betont. Aber so groß dieses lokale Erdbeben auch immer war, es ist nur ein Hinweis auf das Ereignis, das Himmel und Erde und Hölle zum Beben brachte. Dem Tod, sie ist die Macht genommen. Christus, er hat gesiegt. Darum, fürchtet euch nicht. Freut euch. Es ist der Auferstandene, unter dessen Schritten seitdem diese Welt erzittert und erbebt. Amen.